Worüber ich vortrage, ist ein ziemlich technisches Thema, aber da gibt es diese ganz tolle Connection zu den Edward Snowden-Enthüllungen. Und deswegen dachte ich, wäre das vielleicht was für den CCC Köln. Ein anderer Grund, warum ich hier vortrage, ist, ich bin im Hauptberuf, bin ich Professor an der Ruhr-Uni Bochum, aber ich bin zutiefst Köln-Ehrenfelder. Also ich bin auf die Realschule Dächenstraße gegangen, Neu-Ehrenfeld, einen Kilometer von hier in die Richtung. Hab dann eine Handwerkslehre gemacht. Ich weiß nicht, wer kennt den Fernmeldeturm hier? Alle, ne, hoffentlich. Das sind alle 10 Meter, sind 4 Lautsprecher von mir drin. Erstes Lehrjahr mit der Hilti, ne, 2 Wochen oder so. Ja, hab jedenfalls und wohnen immer noch in Neu-Ehrenfeld, meine Familie und ich. Und ja, fand das eben ganz spannend, dass es hier auch so Aktivitäten gibt. Und leider gibt es ja in Köln keine Technische Universität. In Bochum haben wir eine ganz, ganz tolle Infrastruktur, gerade mit Thema Datensicherheit. Und was ich mache die letzten gut 20 Jahren, ist eigentlich die Zusammenspiel von der Kryptographie, also von kryptoorientierter IT-Sicherheit mit Kryptobezug und dann den Brückenschlag irgendwie mit Ingenieuraspekten hinzukriegen. Also ich weiß nicht, manchen von euch sagt vielleicht das Thema eingebettete Systeme, was IoT, Internet der Dinge, das ist so meine Domäne, das mache ich seit 22 Jahren jetzt und jetzt so die neueste Inkarnation, also mit Thema, dem wir uns beschäftigen, ist Hardware-Trojaner und das kann man extrem wissenschaftlich aufziehen. Ich habe einen ähnlichen Vortrag heute vor einer Woche in Oxford gehalten mit ein bisschen anderen Folien, da war da mehr Mathe drin. Ich habe das entmathematisiert und ich hoffe, dass das interessant ist. Ist irgendwie auch eine scary, ist super interessant und super scary. Okay, also wenn deutsche Professoren was Tolles machen, waren das immer die Mitarbeiter von denen. Ne? Das sind die Georg und Pavel und Marc, die haben hier ganz, ganz mehr als wesentlicher Anteil. Das ist eigentlich deren Arbeit. Ja. So, was ich machen will, ich will so ein bisschen Hardware-Trojaner vorstellen. Was ist überhaupt? Man hat so ein bisschen so eine schwammige Idee, aber es ist ganz interessant, vielleicht mal drauf zu gucken, was wir damit genau meinen. Und da sind eigentlich die zwei Hauptteile, Subtransistor ASIC Trojans, das heißt also Trojaner, die ganz, ganz tief im Chip eingebettet sind, die man fast nicht detektieren kann. Dann sowas Ähnliches mit rekonfigurierbarer Hardware, die man in Netzwerkroutern hat. Und am Ende kommen noch ein paar zusätzliche Folien. Ja, gucken wir uns erstmal an, was meinen wir mit Hardware-Trojanern. Ist ziemlich selbsterklärend. Ne? Das ist so ein Microchip, wenn wir den aufschleifen. Ne? Zum Beispiel der Intel-Chip, ne, in unserem Laptop oder ein ARM-Chip in unserem Android-Phone. Und wenn ihr da mit 200er Schleifpapier dran geht, sieht das ungefähr so aus. Ne? Trojaner bedeutet jetzt, dass man in diesen Mikrostrukturen, in Nanostrukturen heutzutage, dass man da irgendwas einbaut, dass das Ding nicht gescheit funktioniert. Ja? Warum sollte das einer machen? Was sind die Anwendungen in Gänsefüßchen? Ne? Drohne, ne? Das ist ganz stark getrieben vom die Forschung da vom Militär, weil die, obwohl die das selber machen, da komme ich gleich zu, obwohl die selber auch unheimliche Angst haben, dass deren Chips manipuliert sind. Standard-Szenario, ihr baut eine Drohne, ne? Und sobald die über China fliegt, funktioniert die nicht mehr richtig. Und dazu muss man sagen, dass fast alle Microchips in Ostasien produziert werden. Selbst die USA kann, außer Intel, kann die diese ihr kennt ja Moore'sches Gesetz, ne, dass diese Strukturgrößen, die Transistorgrößen kleiner und kleiner werden. Ein Teileffekt davon, da wird selten darüber geredet, ist, dass die Fabriken auch teurer, teurer, teurer werden. Also die letzten großen Fabriken, die dann in 10 Nanometer oder so produzieren, die kosten ungefähr 10 Milliarden. Erstmal musst du das Geld haben und dann musst du aber auch genug Umsatz haben, dass sie sich rechnen. Da gibt es nur noch 2, 3 Fabriken weltweit, die das mithalten können. Das ist eine in den USA und eine ist in Taiwan. Führt also dazu, dass fast alle Microchips, das sind 90% oder sowas, die werden nicht mehr in heimischem Boden gefertigt, wo man das vielleicht einigermaßen im Griff hat, sondern die werden ins Ausland geschickt, auch weit weg, also nicht nach Holland oder Luxemburg, sondern nach Taiwan oder China. Und man ist sich halt nie 100% sicher, dass man die Chips-Designs, die werden vielleicht in den USA oder in Deutschland oder in Frankreich gemacht, ob die genau die Funktionalität haben. Also eine große Sache ist DoD natürlich, Department of Defense, aber eine mehr europäische Sichtweise ist auch kritische Infrastrukturen. Ne? Smart Energy, diese ganzen Sachen, da könnte man auch gut dran denken, dass es da Staaten zum Beispiel gibt, Nachrichtendienste, die Interesse haben, unsere Stromversorgung zu manipulieren. Ne? Oder eine Closer to home even, wären Smartphones zum Beispiel oder andere Konsumerelektronikgeräte, ne? klar, wenn da einer die Chips manipuliert, dass er die zum Beispiel remote kontrollieren kann, ist natürlich tierisch interessant, wenn man im Nachrichtendienst ist. Also, so. Jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen näher an, wie die ganze Sache entstanden ist. Also ich mache dieses Thema Krypto-Hardware seit 1995, bin ich damals in die USA gegangen. Ich hatte von der Sache noch nie gehört, 15 Jahre lang. Und dann gab es 2005 diesen Bericht von dem Defense Science Board, das ist ein Arm des amerikanischen Verteidigungsministeriums, und die haben gesagt, tierisches Problem. Was man hier sieht, ist jetzt einfach, wie die Publikationen hochgegangen sind. Das ist jetzt eine sehr wissenschaftliche Sichtweise drauf, was ich eigentlich zeigen will. Es hatte bis 2005, 2006 hat sich keiner darüber Gedanken gemacht. Auf einmal machen sich unheimlich viele Leute Gedanken darüber, ne, was mit Hardware-Trojanern ist. So, wie sieht das jetzt im Detail aus? Wie kriegt man die da rein? Das ist eben jetzt nicht wie eine Malware, also normale Schadsoftware im Webbrowser, in einem PDF-File, in einem E-Mail-Anhang, sondern da muss ja wirklich Hardware manipuliert werden. Das ist erstmal sauschwer, ne? Was sind die Szenarien? Das Szenario, was ich eben schon skizziert habe, ist in der Fabrik. Das ist eine von diesen Fabriken, die 10 Milliarden kosten, ne? Dass die während der Herstellung, dass man irgendwie minuskule, ne, auf den Nanometerbereich Änderungen macht. Da hatte die US-DOD, Department of Defense, große Angst vor. Und das ist nicht ganz klar, ob das wirklich so realistisch ist, weil es ist gar nicht so einfach, diese Änderungen zu machen. Was wahrscheinlich realistischer ist, sind sogenannte IP-Cores. Was ist das? Wenn ich mir jetzt hier mein iPhone raushole, da gibt es irgendwie so einen Hauptchip drauf, ne? Und der Chip hat unter anderem den ARM-Core drin. ARM ist dann so das Gegenstück von Intel. Aber zwischen 100 und 200 andere Cores. Ihr müsst euch wie Software vorstellen, ne? wenn man aus der Software-Ecke kommt. Ne? Und die kommen fast alle von Third Parties. Ne? Zum Beispiel Bluetooth-Empfänger oder ein Core, der schnelle Videoverarbeitung macht. Das ist ja alles da drauf. Und da ist eben auch eine Gefahr, dass von den 200 Cores, die eingekauft werden, dass vielleicht eine davon auch von einem, zum Beispiel einem ausländischen Nachrichtendienst manipuliert worden war. Und das ist eine Frage, okay, wenn eine von meinen kleinen Hardware-Modulen, die alle auf einem großen Chip laufen, manipuliert sind, kann man da böse Sachen mitmachen? Kann man damit GPS ausschalten? Kann man damit Krypto-Schlüssel lecken? Gibt es auch noch ganz andere Angriffe, zum Beispiel während des Versendens von Equipment, zum Beispiel während ein Netzwerkrouter versandt wird, wird der abgefangen von einem Nachrichtendienst, die schrauben den Router auf, holen das Motherboard raus, mit Lötkolben wird ein anderer Chip drauf gelötet. Ne? Also handfester, ein simpleres Szenario. Oder most likely hergestellt, Built-in, eingebaut vom Hersteller. Ne? Eingebaut vom Hersteller, Backdoors. Ne? So, wenn man sich mal anguckt, diese beiden Sachen war, wie gesagt, wo die amerikanische Regierung sich Sorgen darüber macht, nicht nur die amerikanische, sondern die europäische Regierung gucken da auch drauf. Hier die USA ist bekannt, weil die unheimlich viel Forschungsgelder dann locker gemacht hat. Deswegen wird das mehr diskutiert. Aber was interessant ist, diese beiden anderen Angriffe, die sind super realistisch. Und zum Beispiel hier dieses Abfangen und Einlöten von anderen Chips, da gibt's NSA hat da sogar einen Ausdruck für, das ist Interdiction. Das steht in den Snowden-Files, schon im Spiegel drin, ne, 2013. Ne? Das heißt, diese beiden Szenarien, die sind sehr, sehr real, die Sachen. Ne? Oder eingebaute Backdoors, da gibt es eben auch ein paar Anekdötchen, ein paar auch belegte Geschichten, wo die wirklich gerade Krypto-Equipment, also Verschlüsselungsequipment, vom Hersteller mit Hintertüren ausgestattet worden sind. Okay, so das ist so ein bisschen State of the Art, ne? Wenn wir uns jetzt auch mal angucken, wo sind wir denn überhaupt mit echten Hardware-Trojanern? Ne? Da kommt erstmal raus, haben wir noch nie so richtig gesehen. Wie gesagt, es gibt so Anekdoten, aber wir haben noch nie so einen richtig guten Hardware-Trojaner, der von Wissenschaftlern oder wem auch immer vom Chaos Computer Club verifiziert worden ist. Im starken Gegensatz zu Software-Trojanern. Ne? Ihr kennt die Geschichten. Ne? 20.000 neue Malware-Typen pro Tag. Ja, da haben wir das umgekehrte Problem. Ne? Hier sind wir null. Im Softwarefall reden wir über Hunderttausende, die bekannt sind. Ne? Es gibt ein paar Beispiele, das sind so Leute wie ich. Ne? Das macht dann irgendwie ein Mitarbeiter von mir, macht mit seiner Abschlussarbeit, baut der irgendeinen Trojaner an irgendein kleines Gerät rein, aber unter sehr experimentellen Bedingungen. Ne? Und die Leute, die sich damit beschäftigen, und das finde ich scary, auch von der Wissenschaftsseite her, die gucken sich immer nur Detektion an. Ja, die gucken, wie kann ich diese Hardware-Trojaner detektieren? Und das Absurde ist, wir haben noch keinen gesehen. Also es arbeiten Leute darauf, diese Trojaner zu finden, aber wissen gar nicht genau, wie die aussehen. Wie gesagt, Observed Trojans in the Wild, zero. Ja, also da haben wir noch keinen gescheit gesehen. Und das war so ein bisschen Status quo, wie wir uns, als wir dazugestoßen sind. Und da kommen wir jetzt eben zu der ersten Fallstudie, die auch, glaube ich, am spektakulärsten ist, was ich zuerst zeige. Das ist der Georg Becker und ich vor ein paar Jahren haben wir uns gedacht, lass uns nicht nur ums Detektieren kümmern, ne? Wir sind, was so die Guten tun, sondern praktisch das Gegenstück zum Hacken. Ne? Wir probieren Schwachstellenanalyse zu machen und wir probieren Trojaner zu entwerfen, Hardware-Trojaner zu entwerfen. Und wenn du normalen Chip entwirfst und willst da bösartig eine Hintertür einbauen, das ist relativ einfach. Ne? Wenn du alle Kontrolle drüber hast, einen Network-Router, kannst du den auch irgendwie so machen, dass der irgendwas Unerlaubtes macht, einen Kryptoschlüssel rausleckt. Oder wenn man einen GPS-Empfänger baut in Hardware, kann man den natürlich so machen, dass der bei gewissen Koordinaten nicht gescheit läuft. Deswegen haben wir es für uns ein bisschen schwerer gemacht und haben gesagt, wir wollen den aber so bauen, dass es dir fast unmöglich ist zu detektieren. Also wir haben einen Hardware-Chip, der wird fast nichts dran geändert, aber der kann trotzdem ein sinnvoller Trojaner sein, ne, für böse, böse Leute. Okay. So, was wir jetzt mal angucken, ist hier ein Inverter, ja. Das ist ein Transistor, das ist ein Transistor, das ist eine CMOS-Schaltung, ne. Und das ist die ganz komplizierte Wahrheitstabelle, ne. Wenn A 0 ist hier, ist der Ausgang 1 und wenn der Eingang 1 ist, ist der Ausgang 0, ne. Wenn ihr euren Intel-Chip aufschleift, ne, 200 Schleifpapier, hat man da irgendwie eine Million oder sowas drauf. Ganz, ganz elementarer Baustein. Ne? So, jetzt wollen wir eine kleine Manipulation machen. Und zwar wollen wir ein bisschen mit einem Transistor rumfummeln, dass der diese Funktionalität hat, nämlich, dass der Ausgang immer auf 1 ist. Also egal, ob der Eingang 0 oder 1 ist, hat man konstante 1 draußen. Man kann das natürlich machen. Irgendwo auf dem Chip ganz unten gibt es wirklich so Metallisierungslayer, ne? Also kleine Drähte sozusagen. Man kann den natürlich direkt den Ausgang hier mit dem Pluspol sozusagen, mit der Versorgungsspannung verbinden, hätte aber den Nachteil, dass man das sieht, weil diese Drähte siehst du auch nur mit dem Lichtmikroskop. Die Frage ist, wir wollen sowas machen, aber dass es fast unsichtbar ist. So, und jetzt wird spannend, ne? Jetzt gucken wir uns mal so einen Transistor näher an, der hier ist. Dann sieht der so aus, okay? Das ist Silizium, der Silicon Valley, ne? Silicon, das ist das Silizium, ja? Und der ist jetzt aufgeblasen. In Wirklichkeit sind die viel kleiner, ja. Wenn wir über 10 Nanometer reden, dann ist das hier, die Gatebreite ist 10 Nanometer, ja. Also ganz, ganz klein. So, wir haben schon mal Dotierung gehört. Dotierung. So Transistoren werden dotiert, ne. Das ist Silizium. Hier werden Fremdatome reingeschossen mit Plasma, mit dieser 10 Milliarden Fabrik. Die macht das dann. Und mit einer ganz, ganz geringen Konzentration. Das ist 1 zu 1 Million Atome, hat dann eine andere Dotierung, ne? Andere Anzahl von Valenzelektronen, ne? Und die sind jetzt positiv dotiert, deswegen ist es ein PMOS-Transistor. Und was wir jetzt gemacht haben, anstatt den P zu dotieren, also mit positiven geladenen Atomen, werden die N dotiert. Ist überhaupt kein Problem, weil die Hälfte der Transistoren ist sowieso N-dotiert. Wir machen die bloß an der falschen Stelle rein. Und in Wirklichkeit sind die nicht orange und die nicht grün. Die sind natürlich einfarbig, das sieht man nicht. Ne? Wie gesagt, das ist 1 in 1 Million Atomen, die geändert werden. Also wir reden hier wirklich über mehr als mikroskopische, wirklich dann auf atomaren Level wird das ein bisschen geändert. Was passiert dann, wenn wir das so machen? Wird aus dem Transistor, der eigentlich ein schöner Transistor ist, habt ihr auf einmal eine durchgehende Verbindung. Ohne, dass wir irgendwelche Drähte gemacht haben. Wie gesagt, wir machen irgendwas mit den Atomen, auch wenn ihr das nicht verstanden habt, merkt euch, das kann man nicht sehen. Die sind nicht orange und grün in Wirklichkeit, ja. Und aus dem Transistor, der hier ja so ein Schalter ist, wird eine durchgehende Verbindung. Einen ähnlichen Trick kann man auch hier unten machen, mit dem NMOS-Transistor, aber so, dass der immer offen ist, dass immer ein offener Schalter ist. Genau. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, wir haben unten, ne, das ist wäre sozusagen auf der Rückseite, haben wir mit den Atomen rumgespielt und dann kriegen wir anstatt einem schönen Inverter, der so ein bisschen der so ein Schaltverhalten hat, kriegen wir was raus, was immer fest 1 ist. Okay. So, und jetzt haben wir zwei Fragen. Erstmal kann man das detektieren, weil wenn das einfach zu detektieren ist, würde der Chip ja ausgesondert, man würde den nicht benutzen. Und dann, das ist die größere Frage, kann man daraus ein Useful, also ein Trojaner machen, der was Gescheites macht, Gescheites jetzt, wir sind NSA oder BND oder wie auch immer, oder der luxemburgische Nachrichtendienst, wie auch immer. Ne? So, Erstmal kann, Frage Nummer eins, kann das detektiert werden? Hier so sähe das ungefähr auf, wenn man anfängt, den Chip aufzuschleifen und dann aufbläst. Ne? Und das ist die Frage, wer von den beiden hat jetzt den Trojaner drin? Ich weiß nicht, ob das einer sieht. Wahrscheinlich keines, nämlich das gleiche Foto benutzen werden. Kann man nicht sehen, ne? Genau. Ist auch, wir haben den nicht wirklich gebaut, weil wir nicht diese teuren Fabriken haben. Aber die, was wir hier zeigen wollen, die sehen total gleich aus. Ne? Die Änderungen, die wir machen würden, die wären hier praktisch hinten drin, ne? Tief im Silizium. Und wenn ihr von oben auf den Chip drauf guckt, würdet ihr so ein Bild sehen. Und dass wir da unten ein bisschen Atome geändert haben, das kann man nicht sehen. Ne? Wird also undetektiert gehen. So, jetzt die kleine verbleibende Frage ist, können wir damit was Gescheites machen? Und insbesondere ist ein anderes Problem, wenn man Chip-Design gelernt hat, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben ja einen Fehler in die Schaltung eingebaut. Ne? Soll eigentlich 0 und 1 immer hin und her schalten und der ist immer fest auf 1, oder fest auf 1 jetzt in unserem Fall. Das würde normal detektiert werden. Es ist die Frage, wie kann man das so machen, dass der Chip den Test überlebt. Ne, am Ende des Fließbandes sozusagen bei Intel werden die alle getestet für ein paar Minuten. Riesiger, auch ein teurer Schritt vom Herstellung von integrierten Schaltkreisen. Die Frage ist, wie können wir das machen, dass es A nicht detektiert wird und dass der vor allem auch was Sinnvolles macht. Ne? Also, how can we build meaningful, also bedeutsame, praktische, nutzbare Trojaner? Okay. Und da haben wir lange rumgesucht und dann hatte der Georg Becker eine tolle Idee gehabt. Die haben uns nämlich den Intel angeguckt und die Intel haben alle, ARM aber auch, TRNGs an Bord, True Random Number Generators, echte Zufallszahlengeneratoren, die sowas wie einen Münzwurf machen. Ja, das heißt, da kriegt der zum Beispiel 128 zufällige 0 und 1 raus. Das heißt, irgendwo ein ganz, 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 ganz kleiner Teil vom Chip, ein Promille vom Chip ist so ein echter Zufallszahlengenerator. Wofür braucht man den? Na, für verschiedene Sachen, aber insbesondere für Krypto-Keys, zum Beispiel E-Banking. Ne? Wenn SSL aktiv ist, Secure Socket Layer, wenn das kleine Vorhängeschloss im Webbrowser angeht, gibt es eine Session, ne, zwischen uns und dem Amazon-Server, wenn wir Amazon was kaufen, oder bei eBay oder wo auch immer. Und da braucht irgendwann, muss mal einer einen kryptografischen Schlüssel erzeugen, eine Zufallszahl. Braucht man eben für sicheres Webbrowsen, wenn man PGP benutzt, ne, wenn man Sitzungsschlüssel für PGP braucht dafür, wenn man digitale Signatur laufen lässt. Also alles gerade diese Anwendungen, die sicherheitsrelevant sind. Das sind ja gerade die Sachen, die für einen Angreifer interessant sein könnten zu manipulieren. Ne? Dafür setzt man Krypto ein normalerweise. So, und jetzt ist die Grundidee, wir gucken uns jetzt näher diesen Zufallszahlengenerator an, ne, der sowas wie einen Münzwurf macht, der zufällige Nullen und Einsen, echt zufällige Nullen und Einsen erzeugt, ob wir den nicht irgendwie manipulieren können. Okay. So, muss ich sagen, direkt hier Disclaimer, ne? Der ist jetzt nicht Intel-spezifisch, der würde gegen fast alle Zufallszahlengeneratoren wirken, weil die alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind und das gucken wir uns jetzt an. So. Also, und zwar, moderne Zufallszahlgeneratoren, die basieren auf zwei Sachen. Erstmal eine Entropy Source. Entropy ist Zufall, so eine Zufallsquelle. Das ist irgend so eine Analogschaltung, ne? Gehen wir auch gar nicht drauf ein, wie die zum Beispiel mit Rauschen passiert oder da sind zwei Ring-Oszillatoren, die sich gegenseitig abtasten. Irgendwas Low-Level-Schaltung, Elektrotechnik interessiert uns erstmal nicht. Und die liefern uns Nullen und Einsen. Okay? Das Problem ist, die kriegt man schwer in den Griff, in dem Sinne, dass die immer total super zuverlässig arbeiten, zum Beispiel, dass die nicht altern, dass die auch temperaturstabil sind, also wenn es zum Beispiel 90 Grad Umgebungstemperatur ist, dass die immer noch zuverlässig Nullen und Einsen liefern und dass die nicht auf einmal für eine Sekunde lang nur Einsen liefern oder sowas. Ne? Deswegen gibt es immer einen nachgeschalteten Schritt, Digital Post Processing. Das macht sowas, das ist ein Scrambling, sowas wie Haschen. Da werden die nochmal gut durchgewurfelt, ja. Und unser Angriff, werden wir gleich sehen, der richtet sich genau gegen das Digital Post Processing. Was dann rauskommt, ist zum Beispiel hier in der Anwendung, im Intel ist ein 128 Bits, die insbesondere für Kryptoschlüssel benutzt werden. Und wie gesagt, der Kryptoschlüssel braucht man dann in seiner SSL-Implementierung, ne? Wenn ich einen sicheren Kanal aufbaue. So, jetzt was wir jetzt natürlich machen müssen, wir müssen uns angucken, wie sieht dieses Digital Post Processing aus. Das sieht so aus. Okay, was ist das? Hier im Kern ist das AES. Wer kennt AES, Advanced Encryption Standard? Super, 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 super. Also, das ist der ganz normale AES, mit dem man ja PDF- oder E-Mail-Verschlüsselung machen kann. Und der wird hier missbraucht eben für so eine Hash-Funktion, die so einen Durchwurf und so ein Scrambling macht. Wie funktioniert das? Diese Analogquelle, ne, die hier irgendwie Nullen und Einsen erzeugt mit einer komischen Analogschaltung, füllt sowohl das Schlüsselregister als auch das Eingangsregister vom AES hier mit 128 Bit, hier mit 128 Bits. Dann verschlüsselt der einmal und der Ausgang ist dann der Krypto-Key. Was man hier sieht, 128 bis 128, 256 Bits, das ist unheimlich viel. Das Schöne daran ist hier, warum macht man das so, selbst wenn der jetzt ausfällt, ne, wenn der auf einmal, der wird heiß und der macht nur noch ganz wenig Randomness, ganz wenig Zufallsbits hier, dann hat man hier so einen Zähler, dann läuft der im sogenannten Counter-Mode, dann wird der um eins hochgezählt, selbst wenn die immer wieder die gleichen Bits reingeschrieben werden oder keine Bits mehr kommen, dann wird der eins hochgezählt, verschlüsselt, dann kriegt man einen anderen Wert raus. Das ist also ein, und das ist kryptografisch Sound Design. Das ist also eine gute Idee, das so zu machen. Der AES gilt als hochsicher, den kriegt keiner geknackt, bla 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 bla. Ist also eine gute Sache. Jetzt muss man mal an, wie sicher ist das Ding? Man sieht ja nur als Angreifer, als Benutzer, aber als Angreifer hat man nur den Krypto-Key. Ne? Und der Angreifer will jetzt einen Krypto-Key haben. Wenn jetzt ein Angreifer diesen Kryptoschlüssel berechnen will, muss der alle möglichen Bit-Kombinationen durchspielen. Aber 2 hoch, das sind jetzt 256, das heißt, wir müssen 2 mal 2 mal 2, ne? 2 hoch 256 durchspielen. Und das ist so Lebensdauer des Universums. Ja? Also was man so machen kann, ist, wir schaffen so an der Uni, wir bauen auch so Spezialcomputer zum Codebrechen. Wir schaffen 2 hoch 64. Die großen Nachrichtendienste schaffen vielleicht 2 hoch 80. Aber da musst du auch ein Kernkraftwerk daneben haben. Ne? Und das Ding läuft für ein Jahr. Ne? Das ist also auch nicht, was die NSA mal jetzt am Nachmittag macht. Ne? Und irgendwas 2 hoch 90, 2 hoch 100 ist out of reach. Und 228 wird wahrscheinlich immer out of reach sein. Und 256 wird nie gehen. Das ist, die Sonne verkühlt aus oder sowas. Ne? Das ist also sicher, so soll es ja auch sein. Hier sind eben sehr viele Bits und da wird ein Krypto-Key ausgerechnet. So, was wir jetzt probieren, ist, hier, das sind ja so Bitspeicher, Flipflops, ne, kleine Register. Wir probieren die so zu manipulieren mit unserem Trojaner, dass die eben nicht entweder 0 oder 1 speichern, der von dieser Zufallszelle kommt, sondern wir zwingen die fest auf 0 und fest auf 1. In der Praxis wäre das so, dass der Zufallszahlengenerator, diese Entropiequelle, immer noch probiert, hier Nullen und Einsen reinzuschreiben, aber das Register würde das ignorieren, weil wir diese Transistoränderung gemacht haben. Das heißt, hier wird immer fest eine Null gespeichert, da eine 1, 1, 0, 1. Und der Angreifer kann sich dieses Bitmuster natürlich wählen. Was wir dann noch machen ist, wir machen das aber nicht mit allen 256 Bits, sondern wir lassen 32 Bits hier stehen. Das heißt, die werden wirklich regelmäßig von dieser Münzwurfquelle, dieser Entropiequelle, der Zufallsquelle, wirklich immer mit frischen 32 Zufallsbits überschrieben. Führt dazu, die Nullen und Einsen, die sind ja fest und die hat der Angreifer eingebrannt, die kennt der ja. Wenn jetzt ein Angreifer muss sich jetzt nur diese 32 Bit durchspielen. Es ist die Frage, anstatt dieser eine astronomisch großen Anzahl an möglichen Schlüssel, haben wir auf einmal 2 hoch 32, das ist ein Giga mögliche Schlüssel, ne? Ungefähr 1 Milliarde mögliche Schlüssel, dauert eine Sekunde am Laptop oder ein paar Sekunden am Laptop. Ne? Das heißt, ist jetzt aber von der Anwendung so wunderschön, ne? Wenn wir jetzt die Bösen sind, die Trojaner bauen, weil man sieht hier immer noch 1 Milliarde unterschiedliche Schlüssel. Das heißt, das dauert was, bis man das merkt, dass da irgendwas mit falsch ist. Und die sind alle total durchgemischt. Das ist nicht, dass die ähnlich aussehen. Die sehen alle total unterschiedlich aus. Es gibt 1 Milliarde verschiedene. Nichtsdestotrotz, wenn der Angreifer diese anderen, wie viel Bits sind das denn? 224. Wenn der diese 224 roten Bits kennt, muss der nur die 32 Bits durchlaufen und kann innerhalb, wie gesagt, von 1, 2, 3 Sekunden, kann der alle möglichen Kryptoschlüssel ausprobieren und kann eure SSL-Verbindung knacken. Ne? So, dann gibt es jetzt noch eine kleine praktische Hürde, wenn man das in der Praxis macht, würde das normalerweise auffallen, weil so Dinger getestet werden. So ein Intel-Chip, das hat nicht nur einen Zufallszahlengenerator drin, das ist, wie gesagt, vielleicht 1 Promille von einem Intel, wahrscheinlich noch weniger. Die sind jetzt irgendwie bei 1 Milliarde Transistoren, große Anzahl. Die stecken unheimlich viel Liebesmühe da rein, diese Chips zu testen ob die nicht faulty sind, ob die nicht ausfallen. Und es gibt immer so einen Yield, es gibt so einen Ausschuss und der liegt irgendwie bei so einer neuen Fabrik bei ein paar Prozent. Nachher wird der kleiner, kleiner. Aber da werden immer noch relativ viele Chips weggeworfen, weil die sich eben selber testen. Jetzt haben die einen ganz speziellen Test und das ist jetzt technisch. Wer das jetzt nicht versteht, kein Problem, eine 2 Minuten wegdösen und ich wecke euch wieder auf. Das ist jetzt sehr, sehr technisch. Ich will jetzt nur erklären, warum unser toller Trojaner auch diesen Test übersteht. Und zwar läuft dieser Rate-Matcher, ist diese AES-Schaltung, die ich eben gezeigt habe hier. Und der funktioniert genau, wie man sich vorstellt. Die geben eben Known Input, die geben also feste 256 Bits rein und takten den ein paar Mal. Und wenn die Bits fest sind, müssen dann natürlich feste 512 Bits rauskommen. Jetzt haben wir das Problem, wir haben hier einen Trojaner eingebaut. Man kann zwar hier diese 256 Bits reintun, aber der speichert die gar nicht. Das heißt, die Bits, die herauskommen, die stimmen natürlich überhaupt nicht. Das heißt, wenn die Intel den Test so machen würden, die 512 Bits mit den 512 Bits vergleichen würden, hätten wir ein Problem, würde der Chip als faulty, als fehlerbehaftet anerkannt, der wird in die Mülltonne landen, am Ende des Fließbandes. Aber machen die nicht so. Was die machen im Testmode, die dampfen die 512 Bit auf 32 Bit ein mit der CRC-Checksumme. Das kennen wahrscheinlich einige von euch. So ein Standardverfahren zur Datenkompression. Da kommen 32 Bit raus und anstatt die 512 zu testen, testen die nur 32 Bit. Und das ist jetzt keine riesige Eselei. Das ist die Standardmethode, wie wir das Eye-Testing funktioniert. Ich habe mein Diplom in Siegen gemacht. 1990 hatte ich eine Vorlesung über wie das Eye-Design. Da haben wir darüber geredet. Build-in-Self-Test. Da habe ich eine Prüfung darüber geschrieben vor 25 Jahren. So, und was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt das alles so clever ausgelegt mit den Nullen und Einsen, den roten, die kann ich ja wählen als Angreifer, dass die Bits zwar nicht stimmen, aber die 32 Bits stimmen. Obwohl der hier manipuliert ist, eine ganz andere Berechnung rausgibt, ganz andere 512 berechnet, 512 Bits berechnet, haben wir die so gewählt, alles, wenn du die CRC-Checksumme berechnest, stimmen die 32 Bit wieder überein. Also obwohl hier Trojaner drin ist und hier alles anders ist, sind die 32 Bit am Ende. Richtig, ne? So, sind wir ganz stolz drauf, ne? Hat ganz toll geklappt. Das hat eben eine ganz fette Publikation gegeben, die dann auch von Spiegel, Schneier, Slash dort aufgegriffen wurde, ganz, ganz vielen News-Outlet. Was glaube ich, wenn man auch vielleicht die Details nicht verstanden hat, was so die scary Sache ist. Wir haben das erste Mal gezeigt, man kann also meaningful, also praktische, wirkungsvolle Trojaner bauen, ohne ein einzelnes Gatter dazu zu tun. Das ist so die scary Sache. Wir müssen nur ein paar Transistor manipulieren. Das heißt, die zu detektieren ist super schwer und das ist ziemlich scary, was rauskommt hier. Es gibt ganz viele Detektionstechniken, wie gesagt, da gibt es ganz viele Publikationen, ein paar hundert Publikationen, die funktionieren fast alle nicht dagegen, weil die eben nicht von so einem Trojaner ausgegangen sind. Dieses Build-in-Self-Test musst du aufpassen und wenn man da Interesse dran hat, das ist unsere wissenschaftliche Publikation. Die war auf der CHESS hier, das ist Cryptographic Hardware and Embedded System, das ist unsere Weltkonferenz. Da sind dann so Krypto-Ingenieure wie ich. So, was interessant ist, die meisten Leute fanden das toll, ein paar Leute fanden das total doof. Professor Bahr, wieso machen Sie das? Sie zeigen, was man da alles böse Sachen machen kann, da lernen die das. Blablabla. Und wir machen natürlich die Schwachstellenanalyse, um die offen zu legen. Und das ist jetzt dem CCC nicht fremd, damit man die Systeme dann, die Hersteller, irgendwann verbessern. Und das ist hier passiert. Das war klasse. Da waren Kollegen aus Japan, die überhaupt nicht kannten. Die haben sich beim Aldi ein Elektronenmikroskop gekauft. Nicht beim Aldi, aber man kriegt Die gibt's aber relativ, also ich habe Kollegen aus Wien, die haben sich bei eBay eins für 10.000 Euro bestellt. Also die gebrauchte gibt's wirklich relativ billig. Das war bestimmt ein teures. Die war eine Gruppe aus Japan, da waren von der Uni und Mitsubishi Research, die haben sich ein Standard-Elektronenmikroskop gekauft. Und diese Sache, auf die ich die ganze Zeit rumgeritten bin, wenn du die Dotierung änderst und dann werden die Atome nicht mehr orange, sondern grün und das sieht keiner. Und ich habe gesagt, wenn man will, sieht man das doch. Die haben also eigentlich gezeigt, dass man mit einem Elektronenmikroskop diese Dotierungsänderungen, wenn man den Chip jetzt unter Verdacht hat und den aufmacht, dass man die doch erkennen kann. Und so ähnlich funktioniert ja die ganze Security-Community, nehmen jetzt CCC, aber wir auch als Wissenschaftler, wir wollen Schwachstellen aufzeigen und dann Methoden finden, um diese Schwachstellen zu beheben. Also das, und das war ein Jahr später, Das war CHESS 2013 oder 2014, so gut. So, jetzt kommt eine andere Fallstudie im Trojaner zu bauen, die ist vielleicht nicht so spektakulär, aber die ist realistischer, weil wir hier jetzt nicht Intel-Chips manipulieren müssen. Das sind auch Sachen, die wir wirklich durchführen können. Das hat damit zu tun mit FPGAs. Wer hat das schon mal gehört, FPGAs? Mal Hans. Wow. Okay, was ist das? FPGAs ist so ein Mittelding zwischen Hardware und Software. Das sind Hardware-Bausteine. Die sehen so aus wie ein Intel- oder ARM-Chip, aber die sind programmierbar. Ganz komisches Zwitterwesen. Der Weltmarkt ist relativ groß. Das war von, vor 4 Jahren wurde geschätzt, dass weltweit 5 Milliarden Chips verkauft wurden. Ist sehr, sehr wenig im weltweiten Chipmarkt, aber die absolute Zahl ist immer noch hoch. Was interessant ist, die gehen in viel so spezielle Anwendungen, viel Militärkram. Lange Zeit war Cisco der größte Abnehmer weltweit für FPGAs, für Router, ne? Netzwerkrouter auch, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt. Aber viele Sachen, sagen wir mal, wenn man jetzt ein Nachrichtendienst ist, die man vielleicht gerne angreifen würde, sind jetzt wenig Miele Waschmaschinen dabei, ja, wo der Angreifer nicht von. Das sind relativ teure Geräte, die oft irgendwie Mission Critical oder Security Sensitive sind. Ne? Genau. So, wie funktionieren die? Die funktionieren komisch. Normal, also was man braucht Software. Man braucht Software, um sie konfigurieren. Man kann sich vorstellen, da sind irgendwie 1 Million Gatter drin, die fliegen da irgendwie rum und die müssen genau die genaue Funktionalität von den Gattern, aber auch die Verbindung muss denen zugewiesen werden. Normalerweise würden wir ja so hingehen und sagen, okay, dann nehmen wir die Software, die brennen wir hier ein, ne, am Ende vom Fließband macht das die Cisco, wo der seine Router baut und dann ist gut. Das geht aber aus technologischen Gründen nicht, dass die Software da drin ist, sondern die muss immer extern liegen. Das liegt einfach da drin, dass diese hohe Integrationsdichte, die man bei Flash-Chips braucht, das sind Flash-Chips, die kriegt man technologisch, ist das unheimlich schwer, in diese hochintegrierten CMOS-Chips reinzubauen. Einfach ein technologischer Grund. Das heißt, auf dem Motherboard, wenn ihr den Netzwerkrouter aufschraubt, da habt ihr irgendwann irgendwo einen fetten FPGA, entweder von Xilinx oder Altera, die haben 90% vom Weltmarkt in Summe. Und daneben ist dieser Flash-Chip. So, was dann passiert, wenn man den wirklich literally beim Einschalten, wenn man den Knopf umlegt, liest der den Bitstream ein, ne? Diese Konfigurationsinformationen, das sind irgend sowas, ein paar 10 Millionen Bits, ne? Ein paar Megabits, Informationen werden eingelesen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, als Beispiel nehmen wir gerne den AES, Verschlüsselungsalgorithmus, wenn jetzt der Verschlüsselungsalgorithmus, der ist praktisch irgendwie hier drin in der Konfigurationsinformation drin und der taucht natürlich hier auch auf. Ne? Und AES ist sehr realistisch, weil ganz viele Netzwerkrouter natürlich Internetverschlüsselung unterstützen. Okay, ja, so die Frage, die sich Pavel und ich gestellt hatten vor ein paar Jahren, ne? Können wir jetzt Hardware-Trojaner bauen, indem wir nicht jetzt in den Chip eingreifen, das war eben bei der Intel-Fall, sondern nehmen wir praktisch die Software von dem Chip manipulieren, die Bitstream. Okay. So, gucken wir uns das mal ein bisschen näher an, wie das alles aussieht. Wie die intern aufgebaut sind, das ist jetzt sehr, sehr detailliert. Brauchen wir, ich will da nicht zu sehr drauf eingehen. Ich will bloß sagen, die haben keine echten Gatter, so Endgatter, NAND-Gatter oder sowas. Die haben kleine LUTs. LUTs steht für Lookup-Table. Und die haben entweder mit 4 Bits, 5 Bits oder 6 Bits Input hier, ne? Und die kann man programmieren. Das sind kleine Lookup-Table, also kleine Tabellchen, die kann man programmieren. Das heißt, ein paar Bits hier in dem Bitstream programmieren die Tabellen und von den Tabellen gibt es so ein paar 10.000 auf so einem Chip. Und je nachdem, wie man die Tabelle programmiert, verhält die sich eben wie ein Gatter oder wie einige Gatter zusammen, ne? So, und unsere Idee ist jetzt eben ganz simpel, dass wir uns die Bits irgendwie raussuchen, dass wir ein paar Bits manipulieren und dass dann der Chip eben mit diesen manipulierten Bits, mit den geänderten Bits konfiguriert wird. Heißt, wenn wir sagen mal, hier ist der Original-Bitstream mit dem AES drauf, wenn wir den jetzt manipulieren, wird aus dem normalen AES ein AES-T für Trojaner, die trojanisierte Version. Trojanisierte Version, da komme ich gleich drauf zu sprechen, ist, dass der zum Beispiel schwach ist, dass man den einfach brechen kann. So, jetzt gucken wir uns mal die Details an. So sieht das ja eigentlich gar nicht so schwer aus, ne? Aber Teufel steckt im Detail. Nämlich erstmal hat man unheimlich viele von denen, irgendwie so Größenordnung, ein paar 10.000, ein paar 100.000 von diesen Logic Cells, ne? Und das größere Problem ist, das ist offiziell vollkommen unbekannt, wie dieser Bitstream den FPGA konfiguriert. Das war ein Bild, das haben wir aus irgendeinem Anleitungsbuch, das ist bekannt. Aber wie genau diese 10 Millionen Bits die einzelnen Lookup-Tabellen konfigurieren, wie, da gibt es unheimlich viele kleine Schalter, die Verbindungen machen, das ist unbekannt, das wird auch streng geheim gehalten, weil Xilinx und Altera überhaupt kein Interesse daran haben, dass das rauskommt, aus Businessgründen. Das hat nichts mit Trojaner zu tun, das hat mit Entwicklungstools und so weiter zu tun. So, ja, jetzt haben wir zwei Herausforderungen, zwei große Forschungsfragenstellungen. Ne? Erstmal, wie finden wir IS? Das ist auch wieder, nehmen wir einen großen Raute ab mit diesen Monster-FPGA-Chips drauf, da ist IS wieder 1-3% vielleicht von dem Design. Wir müssen das finden und dann brauchen wir auch wieder Manipulation. Das heißt, wir müssen Trojaner einbauen, mit denen der Angreifer was anfangen kann. Ne? So, jetzt haben wir Gott sei Dank Glück, ne, weil bei mir in der Einführung Krypto-Vorlesung war. Sind hier Leute aus Bochum? Ja, Bochumer Studenten? Ja, sehr gut, genau. Kennen Sie das hier? Ne? Wir gucken uns die S-Boxen an, das ist so das Herzstück der Kryptographie hier, ne? Die sind da drin. Das sind eben klein, diese Lookup-Tabellen, die ich eben gesagt habe, die werden auch dafür benutzt, Teile von diesem IIS-Algorithmus zu tun. Jetzt muss man sagen, Gott sei Dank, gibt es in der Krypto, braucht man diese Lookup-Tabellen, die müssen mit ganz komisch, ganz speziellen Werten programmiert werden. Die sind kryptospezifisch. Wer jetzt einen Mathe-Hintergrund hat, extrem hohe Nichtlinearität. Die müssen also ganz, ganz gewisse Eigenschaften haben, damit die kryptografisch sicher sind. Das ist Teil von dieser IIS-Beschreibung. Die tauchen aber in der normalen Wildbahn nicht auf. Bedeutet, man hat das große FPGA, ne, mit, ich sag mal, 100.000 Lookup-Tabellen, ja. Ein paar von den Tabellen, ein paar Dutzend, sind für den IIS benutzt. Und der Inhalt von diesen IIS-Tabellen, der ist ganz wild, ganz, ganz besonders. Also ganz anders als all die anderen Lookup-Tabellen, die man sonst in dem Chip benutzt. Die braucht ganz spezifische Gatter mit ganz spezifischen mathematischen Eigenschaften, damit der Kryptographie sicher ist. So. Und das haben wir gemacht, weil die Lookup-Tabellen, die, das ist das Einzige, was man gescheit relativ einfach findet, in diesem unbekannten Stück Software, der aus dem Flash steht. Wir haben geguckt, wo stehen Tabellen mit diesen ganz komischen mathematischen Eigenschaften, mit den ganzen, die man eben normal nie finden würde, die man nie benutzen würde. Genau. So, wie sieht das aus, was wir hier gemacht haben? Wir haben hier 8 Implementierungen, das heißt, wir haben so 8 Boards uns bestellt oder die wir auch selber rumfliegen hatten, die IIS drin haben. Die waren nicht von uns, das waren 8 verschiedene Anwendungen, kleine Boards, wo IIS drin programmiert war, also all die Details, das interessiert alles nicht. Was interessiert ist hier, wir konnten die alle finden. Das waren, wie gesagt, nicht unsere Designs, sondern das waren Designs, die ganz unterschiedliche Sachen gemacht haben. Die hätten aber alle gemeinsam, die hätten alle ein FPGA irgendwo mit diesem IIS-Verschlüsselungsalgorithmus und wir konnten die mit unserer Detektionsmethode immer finden. Wie gesagt, das liegt daran, weil IIS und alle symmetrische Krypto ganz, ganz speziell ist, ganz spezielle Eigenschaften hat. Der hat der Rest der FPGAs benutzt diese komischen S-Boxen nicht, deswegen konnten wir die finden. So, und jetzt ist die Frage, wie können wir das Ding angreifen? Und zwar die Beschränkung ist jetzt auch wieder, wir kennen den Rest dieses Chips nicht. Ne? Wir können das Einzige, was wir finden, wir können diese kleinen Herzstücke des IIS finden, des Verschlüsselungsalgorithmus. So, und jetzt ist die folgende Idee. Wir injizieren, also wir ersetzen diese S-Box, das sind diese Herzstücke des Algorithmuses, ja, wir ersetzen die mit schwachen S-Boxen, was bedeutet, dass der Algorithmus ganz, ganz schwach wird, dass man den ganz, ganz einfach knacken kann. Der ist dann zwar nicht mehr kompatibel mit dem Original-IIS, aber das kann man natürlich machen. Und dann schalten wir das ein und dann wird dieser trojanisierte IIS konfiguriert. Wie gesagt, das ist ja nicht mehr der Original-IIS, das ist immer noch ein Verschlüsselungsalgorithmus, aber der ist einfach zu brechen. Jedenfalls, wenn man den Trojaner kennt, ist der einfach zu brechen. Was wir dann natürlich machen können als Angreifer, wir können hier Plaintext, also Klartext reinschicken, der verschlüsselt brav. Und wir kriegen das Chiffrat, CTs, Ciphertext raus, der jetzt die verschlüsselte Version, aber mit dem IST für Trojaner ist. Wie gesagt, das ist ja dieser manipulierte Verschlüsselungsalgorithmus und der macht jetzt irgendwas. Kann man ja sagen, ist ja ganz süß, was ihr gemacht habt, aber das fällt ja auf in dem Sinne, wenn ihr so etwas verschlüsselt, den CT, und den aufs Internet schickt und auf der Gegenseite würde ein Original-IIS probieren zu dechiffrieren, der käme irgendeinen Unsinn raus. Ne? Also die Frage ist, wir haben jetzt hier den Verschlüsselungsalgorithmus kaputt gemacht sozusagen, was kann man damit anfangen? Dann haben wir erstmal gedacht, ja, so toll ist das wirklich nicht und dann sind uns eigentlich zwei Anwendungsszenarien in den Sinn gekommen, die eigentlich doch realistisch sind. Das erste ist, glaube ich, die bessere Geschichte. Ne? Also useful attacks, useful wieder vom, wenn ihr Nachrichtendienst seid, ne? Und zwar Storage Encryption. Storage Encryption, zum Beispiel Cloud, zum Beispiel, es gibt teure USB-Sticks, die kosten 100 Euro oder sowas. Da wird, wenn darauf gespeichert wird, vor dem Speichern, wird mit dem AES verschlüsselt. Okay. Warum ist das interessant? Da wird mit dem AES, also wenn ihr draufschreibt, wird da verschlüsselt mit dem AES. Und wenn ihr lest, wird wieder entschlüsselt. Das heißt, der gleiche Algorithmus verschlüsselt und entschlüsselt. Ja. Und da passt das hier super. Das ist ein super Angriff, wenn wir den Original-AES, den schwachen AES ersetzen. Wenn jetzt ein Angreifer Zugriff zu dem, und warum macht man das? Ja, weil wir nicht wollen, dass Leute unsere Cloud-Daten auslesen. Ne? Ist ja eine absolut sinnvolle Anwendung, ne? um Privacy zu, Privatsphäre, aber auch ganz normalen Abhörschutz in der Cloud zu haben. Und jetzt in dem Fall ist das aber nutzlos, weil nämlich dieser CT, dieses Chiffrat, das sind dann vielleicht Gigabyte von Daten, die man in der Cloud ablegt, die wurden ja mit einem schwachen Algorithmus verschlüsselt hier, die man, wenn man zumindest den Trojaner kennt, jetzt unheimlich einfach brechen kann. Das heißt, der CT, dieses Chiffrat, ne, das würde in der Cloud landen, das ist auf einmal unsicher, das kann gebrochen werden. Und das würde nicht bemerkt werden, weil man schreibt und liest ständig, das wird auch immer brav verschlüsselt, aber eben mit einem unsicheren Algorithmus. Also das ist eine Sache, die ist scary. Die ist unter anderem auch scary, weil so Cloud-Zugriffe, die sollen natürlich schnell gehen. Und das wäre eine typische Anwendung, dass du das mit FPGAs in Hardware machst. So Hardware ist ein Faktor 100 schneller als Software. Hat auch mit Energie zu tun und so weiter. Also es wäre eine sehr klasse, guter Grund, das passiert auch ganz bestimmt oft in den Clouds, dass diese Cloud-Verschlüsselung mit Hardware läuft. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist aber eine scary Sache. Die andere Sache ist so ein bisschen schwerer zu erklären. Das ist Key Extraction. Man kann den Angriff auch benutzen. Hier steht ja so ein K. Das ist der Schlüssel. Intern muss es irgendwo einen Schlüssel geben, mit dem der AES verschlüsselt. Und jetzt ist eine klassische Fragestellung. Ich hätte gerne den Schlüssel aus irgendeinem Grund, ja? Indem ich, weil ich zum Beispiel Sachen brechen will. Oder vielleicht ist der K fest eingebrannt, der ändert sich nie, ne? Was man jetzt machen kann, wenn man als Angreifer Zugriff zu so einem Netzwerkrouter zum Beispiel hat, einem anderen Gerät mit dem FPGA drauf, was wir machen können, ist, wir machen genau die Sache, wir manipulieren die S-Box, also laden wieder so einen schwachen Verschlüsselungsalgorithmus rein, schicken Klartext, kriegen das Chiffrat zurück, also gleiches Szenario wie jetzt. Und was wir jetzt machen, wir wollen jetzt nicht den Plaintext rauskriegen, den Klartext, den kennen wir sowieso, aber wir haben jetzt das Chiffrat, wir haben den Plaintext und berechnen jetzt den Schlüssel raus. Wir berechnen jetzt den Schlüssel, der vielleicht tief eingebrannt ist, indem wir in unserem Leben nicht dran kämen, würden aber einfach jetzt einen schwachen Verschlüsselungsalgorithmus benutzen, um den Schlüssel zu berechnen. Das haben wir auch ausprobiert, das geht. Wenn wir den Schlüssel haben, konfigurieren wir über den Original-AES, dass wieder alles original läuft, aber das ist eine sehr elegante sehr eleganter Weg, um so einen Schlüssel zu extrahieren. Ja, das ist vielleicht ein bisschen weiter hergeholt, nicht weiter hergeholt, das ist ein sehr spezielles Setting, wo wir das anwenden können. Ich denke aber, diese Cloud-Verschlüsselung geht. Wir haben den Angriff auch durchgezogen mit so einem teuren USB-Stick. Der hat den FPGA drin, das war ein unheimlicher Stab mit dem Reversen und Firmware und bla 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 bla, aber wir haben gute Leute. Gute Doktoranden in Bochum, die haben das gemacht und wir konnten das wirklich zeigen, dass wir den Angriff mit Storage Encryption durchziehen können. Eben nicht Cloud, sondern USB-Stick. So, was können wir daraus lernen? Ja, neuer Angriffsvektor, ne, gegen FPGA, scary, scary. Die schöne Sache ist, weil die Hardware eben rekonfigurierbar ist, können wir diese Rekonfiguration Software manipulieren, können auf einmal einen Hardware-Trojaner bauen, ohne da uns bei Intel irgendwie in die Fabrik einzuhacken oder sowas. Ne? Ist jetzt methodisch irgendwie eine nette Sache. Man könnte sagen, okay, dann schützt doch die Software, dann schützt diesen Bitstream, ist diese Software, aber die ist unheimlich schwer zu schützen. Da gab es Vorarbeiten von uns 2011, 2013, haben wir gezeigt, wie wir diesen Bitstream-Schutz aushebeln können. Ne? Also das funktioniert auch alles nicht richtig. Und da haben wir eine große Publikation in einem Journal drin. Das war vor ein paar Jahren, der Pavel, Mark, Philipp und ich. So, jetzt kommen wir schon fast zum Ende des Vortrags. Also wer da jetzt Spaß an den Sachen hat, wo kann ich mehr erfahren? Auf der Chess-Konferenz. Die habe ich hier eben erwähnt, die hatte ich vor 20 Jahren ins Leben gerufen in den USA. Das ist inzwischen die weltweite Konferenz für angewandte Krypto geworden, gerade die Ingenieuraspekte der Kryptographie. Die wandert immer zwischen Europa, USA, Asien, die war gerade im letzten September in Taiwan gewesen, die ist jetzt in Amsterdam. Und das ist ja als Kölner, macht man das gerne, ne? ICE 19 Euro, ne? Fährt man dahin. Die Konferenz selber ist relativ teuer, aber wer Interesse hat, da gibt es auch Studentenstipendien, die kann man beantragen. Die haben relativ viel Sponsorship von der Industrie, da kann man auch sicher fragen nach einem Stipendium. Es ist ein toller Event, 3 Tage, da gibt es ganz viele Vorträge, so wie ich hier gemacht habe heute. Wenn eine andere Konferenz, die wir auch, die haben wir 2003 ins Leben gerufen und die war tatsächlich, ESCA 2003 war tatsächlich in Köln gewesen, in der Innenstadt, im Hotel. Die ist jetzt eben auch im Nummer 15 oder so, die ist auch groß geworden. Das ist eine sehr spezielle Konferenz, da geht es auch viel um Hardware-Sicherheit, aber im Auto. Und damals haben die uns alle ausgelacht, ne, als wir damals war glaube ich ein Maritim oder so. Da waren wir 30 Leute, davon waren 15 von der Uni Bochum gewesen, ne. Alle gedacht, Auto hacken, wir brauchen das, ne. Und jetzt ist in der Bildzeitung, ne, ständig. Das heißt, im Moment haben wir 300 Leute, da können wir gar nicht alle reinlasten, so. Das ist auch eine super spannende Konferenz, eben dieses Spezialfall, die ganzen Hardware-Sicherheitsaspekte. Im Kontext Auto, das ist natürlich ein großes Thema, ist fast eine reine Industriekonferenz geworden, im Gegensatz zur CES, da sind auch sehr viele Leute, so wie ich, eine Wissenschaftler dabei. Die ESCA ist ganz viel Autoindustrie, über 90%, ist eine spannende Sache, die wird jetzt in diesem Jahr, Ende des Jahres, wird die das erste Mal außerhalb von Deutschland sein, im fernen Brüssel, aber als Kölner, ne, Thalys, sage ich nur, ne, genau, kostet 39 Euro oder so Hin- und Rückfahrt, ne, kann ich auch sehr empfehlen, die ist 2 Tage nur. Gut, so, wen jetzt die Krypto mehr interessiert, ne, ist ja viel Krypto, also ganz toll Krypto lernen kann man mit meinen Krypto-Videos, das sind 24 Videos, das ist Einführung Krypto 1 und 2 und das ist natürlich für lau, steht auf YouTube, ne. Ich mache das seit 20 Jahren, ich unterrichte sehr, sehr gerne Krypto, da habe ich sehr viel Mühe und Zeit reingesteckt und wir hatten gerade den 1,4 Millionen Klick letzte Woche gehabt, ne. Da gibt es unheimlich viele Leute, die sich das angucken. Das ist, wenn man Interesse an Krypto hat, ist das so ein sehr netter Weg, da reinzukommen. Praktisch keine Vorkenntnisse nach Realschule, Mathe oder so. Ne? Genau. Da wird aber die ganze moderne Krypto wird da aufgespannt innerhalb von 24 Vorlesungen. Und wir orientieren uns an dem Buch, was ich mit dem Jan Pelzo geschrieben habe. Das ist auch eben ein Buch, das sehr, sehr leicht zugänglich ist. Das gibt es auf Deutsch und Englisch und ist auch bezahlbar. Warum machen wir das? Weil wir in Bochum haben wir die größten Studiengänge in IT-Sicherheit, nicht in NRW und nicht in Deutschland, sondern in Europa. Wir haben 800 eingeschriebene Studenten. Ich hatte eben, heute Donnerstag meinen Vorlesungstag, da hatte ich die Erstsemester, da haben wir zwischen 150 und 200 Erstsemester jedes Jahr. Das sind ganz, ganz tolle Studiengänge, Bachelor, Master, also wer nicht weiß, was er so machen soll vom Studium. Ich liebe Köln, aber Bochum ist auch super, genau. Ist wirklich eine tolle Umgebung. Wir haben Startups und das ist cool und es ist echt ein ganz, ganz, ganz tolle Studiengänge. Viele Studiengänge, die ich damals mir gewünscht hätte. Ich habe an der FH Köln studiert, in Deutz, ne, der Nachrichtentechnik. Das waren andere Zeiten. Das war's. Vielen Dank. Fragen? Ja.
Nochmal zu der Manipulation von dem Random
Manager. Ja, ja.
Wenn der nur 1 Milliarde verschiedene Outputs braucht, ja, kann man das nicht softwareseitig einfach erkennen? Oder hat das mit dem AES jetzt?
Nee, ja, du kannst die natürlich durchprobieren. Milliarde war ja auch nur mal ein Beispiel. Du kannst auf 64-Bit gehen, dann sind das. Würdest du es nicht erkennen. 1 Milliarde kannst du durchprobieren. Was für die Leute, die hier Mathe, Wertmathe? Wer kennt das Geburtstagsparadox? Genau. Das Problem ist, es ist nicht 2 hoch 32, man kriegt die erste Wiederholung nach 2 hoch 16. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Man könnte das, und dann geht's los, wir müssten wahrscheinlich auf 64 gehen, dann kriegst du nach 1 Milliarde Abfragen, würdest du eine Kollision kriegen und so. Ist alles noch nicht ganz ausgegoren, aber es gibt einen sehr guten Intel-Ingenieur, den wir auch, mit Shai Guiron in Haifa in Israel, der hat dann auch direkt ein Nachfolgepaper geschrieben, weil er eben bei Intel ist und gezeigt, dass das doch gar nicht so, dass das doch erkannt werden könnte, genau. Ja, ja, aber ein guter Punkt. Ja, ja.
Ja. Wie sieht da mittlerweile der Schutz der E-Prons aus? Werden die nicht ausgelesen und gegen Checks und geprüft, dann blockieren die Geräte das?
Wie eher bei den FPGA-Angriffen?
Also das ist ja so der Trick, den man generell macht, wenn man E-Prom manipuliert. Das heißt, der Prozessor liest einmal das E-Prom aus und der Prozessor liest halt...
Ja. Ist an? Ah, wunderbar. Ja, ja. Der Prozessor liest einmal das EEPROM aus und prüft das halt gegen einen Code, der woanders gespeichert ist oder Signierung,
ja, ja,
wie
auch genau. immer.
Und dann wird halt ein Fehler ausgelöst.
Genau. Die, was den kryptografischen Schutz, den es gibt, genau diesen Schutz gibt es, ist Bitstream Encryption und den haben wir eben in Vorarbeiten ausgehebelt. Die werden halt immer, es geht da. Die machen das. Es geht ja immer darum, du brauchst irgendwie einen Kryptoschlüssel, in dem das irgendwie geschützt ist, signiert oder so. Und wir haben halt gefunden, dass wir alle Modelle, die am Markt sind, die FPGAs, die Kryptoschlüssel rausziehen.
Welche Höhe habt ihr da so ausgehebt? Es gibt diese Level 4, ist quasi dieses militärische.
Wir haben diese kommerziellen
Chips. Das ist halt alles noch Home-Sachen, das ist noch kein Standard-E-Token oder solche Geschichten.
Nee, aber diese FPGAs, die gibt es, also von der Sicherheit gibt es die meines Wissens nicht Military-Grade. Die gibt es Military-Grade mit Hitze und was weiß ich, Alterung, Erschütterung. Aber der kryptografische Schutz, es gibt da so sogenannte Seitenkanal-Attacken, das ist eine ganz andere Story, muss ich nochmal drüber vortragen, anderes Mal. Damit konnten wir die ausheben. Eben, genau. Das, ja. Ja.
Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Fand ich sehr interessant. Eine Frage direkt zu diesen Seitenkanalattacken. Was mir ein wenig in den Sinn kommt, ist, kannst du das Abstrahlungsverhalten von so einem Chip ändern, dass irgendwie RSA auf eine Weise gebrochen wird, wie du es einfach mit einem chinesischen Restsatz angreifen kannst oder so? Und auf diese Weise einen Hardware-Trojaner bauen, der noch korrekt funktioniert? Hast du da herumgeforscht?
Diese Sache, wie wir den Inter-Trojaner gefunden haben, das war ein Forschungsprojekt, da wollten wir genau das machen. Es gibt diese Seitenkanäle, wie gesagt, die gibt es seit 20 Jahren in der Forschung und da beschäftigen wir uns auch seit 20 Jahren mit oder seit 19 Jahren. Und wir wollten eigentlich genau diese Abstrahlcharakteristik ändern, um da zum Beispiel so Schlüssel rauszuleaken oder RSA brechbar zu machen. Es hatte nicht so gut geklappt, sag ich mal. Das Problem ist, du kannst das machen, aber dann musst du die Schaltung so massiv ändern, ist das so auffällig, da sind ganz viele Sachen, die einfacher sind. Ne? Und im Zuge dieser Forschung sind wir eigentlich da drauf gestoßen, aber es war ein guter Verdacht. Ja, ja. Weitere Fragen? Ja, dann bedanke ich mich nochmal. War super Publikum. Auch erste Mal seit ganz langer Zeit, dass ich in Deutsch vorgetragen habe. War ganz, ganz nett. Vielen Dank. Super.